RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören. Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimulations. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Freitag, den 28. April 2017. Die Stimme Nations in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Kommentar, Vergangenheit und Gegenwart. Im Blickpunkt wunderbares Indonesien, dies und das und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Nono Nursiah Pujastuti, Dora und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Das Ministerium fährt fort die Menschen bei der Bekämpfung von gefälschten Nachrichten zu erziehen. Vizepräsident Yusuf Kalla eröffnet die internationale Auto- und Motorradausstellung Indonesiens IIMS 2017. Vizepräsident Yusuf Kalla fordert die Produktion von grünen Autos. Indonesischer Konsul und Wollongong Bürgermeister diskutieren die Städtepartnerschaft. Indonesien bereit, die Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen fortzusetzen. Indonesien hat nicht geplant, die Grundnahrungsmittel zu importieren. Kraftwerksschiff kommt in Medan an. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Die Falschmeldung oder Hoax auf Instan vor den regionalen Oberhauptwahlen. Da die Falschmeldung wurde bewusst verbreitet, um die Aussetzung der Kandidaten zu reduzieren. Lernen aus der Erfahrung. Minister für Kommunikation und Informatik Rudiantara fordert die Menschen, die Falschmeldung zu bekämpfen, vor allem vor den gleichzeitigen regionalen Oberhauptwahlen am 20. Juni 2018, sodass die Menschen nicht durch die Ausbreitung von gefälschten Nachrichten geschädigt werden. Rudiantara erklärte, dass sein Dienst fortfährt, Leute von den gefälschten Nachrichten zu verhindern, indem sie Leute aufrichtet, um alle Informationen zu überprüfen und zu nachprüfen, die negative Elemente enthalten. Die Bestätigung der Information gilt als einer der Bemühungen, den Einfluss von gefälschten Nachrichten zu vermeiden.
Pilkada itu kan rame, ada hoax, ada berita macam-macam itu karena siapa? Karena
di regionalan Oberhauptwahlen wurden auch von gefälschten Nachrichten oder hoax gefärbt. Doch die Situation wird besser. Zum Beispiel in der zweiten Runde der Jakarta Gouverneurwahl wurde die Qualität des Scherzes reduziert. Allerdings war die Qualität des Scherzes höher. Wir müssen weiterhin die Menschen erziehen. Rudiantara fügte hinzu, Indonesien sei nicht das einzige Land, das gefälschte Nachrichten erlebt. Entwickelte Länder wie die Vereinigten Staaten, China und Russland und andere Länder kämpfen auch gegen gefälschte Nachrichten. Der indonesische Vizepräsident Yusuf Kalla eröffnete am Donnerstag, 27. April, in Jakarta di International Auto und Motorrad Ausstellung Indonesiens IIMS 2017. Kala erwartete, dass die IIMS Indonesien helfen könnte, die neueste Entwicklung in der globalen Autoindustrie aufzuholen. Der Vizepräsident in seiner Eröffnungsrede sagte, dass die Herausforderungen in der Automobiltechnologie weiter wachsen. Die Regierung erwartet Indonesien, nicht nur ein Markt- und Autohändler zu werden, sondern auch die neueste Technologie zu meistern. Er fügte hinzu, dass die Menschen in diesem Tag nicht nur qualitativ hochwertiges Fahrzeug verlangen, sondern auch auf Kraftstoffverbrauch, geringe Wartungskosten und geringe Gasemissionen achten. Yusuf Kala erwartet daher Indonesien, neue, nachhaltige Technologie zu übernehmen. Die IIMS 2017 findet vom 27. April bis 7. Mai auf der JI Expo in Kemayoran statt. Mindestens 17 Automarken nehmen an der Expo, nämlich Audi, BMW, Chevrolet, Datsun, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Mercedes-Benz, Mini, Mitsubishi, Nissan, Renault, Suzuki, Tata, Toyota und Volkswagen. 11 Motorradmarken werden ebenfalls präsentiert, nämlich Aprilia, BMW Motorrad, Honda, Kawasaki, Kimco, Moto Guzzi, Piaggio, Royal Enfield, Suzuki, Vespa und Yamaha. Der Indonesische Vizepräsident Yusuf Kala hat die Automobilindustrie in Indonesien aufgefordert, umweltfreundliche Fahrzeuge oder grüne Autos zu produzieren, um in den ausländischen Markt einzudringen. Bei der Eröffnung der Indonesischen Internationalen Automobilausstellung IIMS 2017 in Jakarta am Donnerstag in Jakarta erklärte Yusuf Kala die Hoffnung, dass die indonesische Automobilindustrie nicht nur das Auto zusammenbauen würde, sondern auch die Technik beherrschen würde, um bessere Verkäufe zu erzielen. Kala stellte fest, dass die Entwicklung der Technologie Innovation in die Automobilindustrie bringen kann. Der Vizepräsident bemerkte auch, dass viele indonesische Leute billige Fahrzeuge und grüne Autos haben wollen. Kala erklärte, dass die Leute ein Auto mit niedrigem Energieverbrauch wollen. Sie betrachten die Kilometer, die mit einem Liter Kraftstoff erreicht werden können. Das bedeutet, dass sich die Herausforderung entwickelt. So hoffen wir, dass Indonesien die Technik beherrschen kann. Durch die Beherrschung der Technologie kann Indonesien Forschung und Design Innovation entwickeln, um die Standard- und Marktwünsche zu erfüllen. Kala wies darauf hin, dass die Regierung die Entwicklung unterstützen wird, die Indonesien nicht nur als Markt verwandeln kann, sondern auch das Produktionszentrum für Automotive. Er hoffte, dass Indonesien mit Thailand konkurrieren könnte, das die Automobilindustrie hat. Indonesischer Generalkonsul in Sydney, Australien, Yayan G.H. Mulyana, diskutierte mehr strukturierte und formale Beziehungen und Kooperationsmöglichkeiten zwischen Wollongong-Stadt und indonesischen Städten. Die Diskussion fand auf einem Treffen zwischen Mulyana und dem Bürgermeister von Wollongong, Gordon Alfred Bradbury, OAM, im Wollongong Stadtrat Verwaltungsgebäude am Donnerstag statt. Dies wurde durch eine Erklärung von Informations-, Sozial- und Kulturangelegenheiten des indonesischen Generalkonsulats gemeldet. Das Treffen fand in einer Atmosphäre von Intimität und Freundschaft statt. Neben der Zusammenarbeit zwischen den Städten Indonesiens und Wollongong diskutierten auch Mulyana und Bradbury über die Entwicklung der indonesischen Gemeinde in der Küstenstadt, die südlich von Sydney entlang des Grand Pacific Drive liegt. Der Generalkonsul äußerte seine Anerkennung für die Regierung Wollongong für seine Unterstützung für die Entwicklung der indonesischen Gemeinschaft. Der indonesische ständige Vertreter der Vereinten Nationen, UN-Botschafter Hasan Klaib, vermittelte die Verpflichtung der indonesischen Regierung, weiterhin mit den Vereinten Nationen zusammenzuarbeiten. Klaib sagte in einer Erklärung von der indonesischen Nachrichtenagentur Antara am Donnerstag, dass Indonesien bereit ist, eine Rolle zu spielen und mit dem UN-System zusammenzuarbeiten, um für gemeinsame Interessen im multikulturellen Rahmen zu kämpfen. Botschafter Klaib übergab am Mittwoch seine Nachweise an den UN-Generaldirektor Michael Moller in Genf, Schweiz. Nach der Begrüßung des Botschafters diskutierte Moller gemeinsame Themen, die für die UNO und andere internationale Organisationen mit Sitz in Genf ein Anliegen waren. Einige der Fragen, die während der Diskussion aufgeworfen wurden, waren die Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele und die Fortschritte bei den Abrüstungsverhandlungen. Beide diskutierten auch einige Initiativen, die von dem UN-Generaldirektor in Genf geleitet wurden, wie das kulturelle Planprogramm des Kulturerbes um den UN-Komplex in Genf und den Genfer Gender Champions zu renovieren. Der Generalsekretär des Handelsministeriums, Karyanto Supri, erklärte, dass die Regierung Indonesiens keine Pläne hat, die Grundnahrungsmittel zu importieren, um den nationalen Forderungen vor dem Ramadan und dem bevorstehenden Eid zu begegnen, da die derzeitige Inlandsversorgung noch ausreicht. Er bemerkte während eines Arbeitsbesuchs zu einigen traditionellen Märkten in Pontianak am Donnerstag, dass in Bezug auf die Einfuhren die Regierung zuerst berechnen muss. Wenn es einen Mangel an indonesischen Aktien, dann kann es importieren. Auf der Grundlage der Berechnungen kann die derzeitige inländische Produktion jedoch den Verbrauchsbedürfnissen der Bürger entsprechen. Wenn die inländische Versorgung ausreichend ist, braucht Indonesien keine Grundnahrungsmittel zu importieren. Darüber hinaus zeigte Supri, dass die derzeitige inländische Produktion noch ausreicht, um die Bedürfnisse der Gesellschaft zu erfüllen. Präsident Joko Widodo hat das Ministerium für Handel gerichtet, um Preisstabilität und Lagerverfügbarkeit aufrechtzuerhalten. Supri hat die örtlichen Regierungen aufgerufen, nicht auf seine Unterlassung zurückzugreifen. Wenn die Lebensmittelpreise während der Ramadan und ein Feiern steigen, er stellte fest, dass wenn es eine Frage der steigenden Preis gibt, das Ministerium die lokalen Regierungen ermutigt, Lösungen sofort zu suchen. Zum Beispiel könnte eine Region mit überschüssigen Grundnahrungsmitteln die Waren in anderen Regionen schicken, die weniger Lager haben. Dies ist eine Form der gegenseitigen Zusammenarbeit. Die staateigene indonesische Elektrizitätsgesellschaft PT PLN plant, um ein 240 Megawatt Kraftwerk aus der Türkei zu erhalten, um in Medan, Nord-Sumatra, im Mai 2017 anzukommen. Der Direktor von dem Vertretungsbüro der staateigenen Elektrizitätsgesellschaft Indonesien PLN von Sumatra, Amir Rosidin, sagte am Donnerstag in einer Pressemitteilung von der Indonesian Nachrichtenagentur Antara, dass der Betrieb des Schiffkraftwerks oder MVPP wird zu einer Überschussstromversorgung in Nord-Sumatra führen. Amir sagte auch, dass die MVPP von Istanbul, Türkei, am letzten Sonntag, 23. April, abgereist ist und voraussichtlich innerhalb von 21 Tagen in Medan, Nord-Sumatra, ankommen wird. Der Betrieb von MVPP erhöht die Stromversorgungsreserven in der Provinz Nord-Sumatra und verbessert die Stromversorgung. Amir fügte hinzu, dass die MVPP 240 Megawatt Stromversorgung hinzufügen wird. Daher ist die Stromversorgung im Nord-Sumatra System sicher. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 14.348 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 13.351,52 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 13.313 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 28 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 82%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta. Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, der Kommentar hat heute die ASEAN-Gipfelkonferenz in Manila und die Volkswohlfahrt zum Thema. Die Staatsoberhäupter der ASEAN-Länder werden zum 30. Mal eine Gipfelkonferenz durchführen, um verschiedene Probleme zu erörtern. Verschiedene Medien berichteten, dass die philippinische Regierung die Sicherheitsapparaten mobilisieren wird, um die Gipfelkonferenz zu sichern. Die philippinischen Sicherheitsapparaten treffen extra strenge Sicherheitsmaßnahmen, da sich in den Philippinen die Gewalttaten oft ereignen. Heute wird der indonesische Präsident Joko Widodo nach Manila fliegen. Bevor Präsident an der ASEAN-Gipfelkonferenz teilnimmt, wird er einen Stadtbesuch machen. Präsident Joko Widodo wird dabei betonen, dass ASEAN die Aufmerksamkeit auf die volksorientierten Programme richten sollte. Dies entspricht den Missionen der Regierung von Joko Widodo. Man muss weiter untersuchen, ob ASEAN den Nutzen für die Bevölkerung in den ASEAN-Ländern gebracht hat. Die ASEAN-Länder müssen die Zusammenarbeit im maritimen Bereich steigern, um das Leben und die Wohlfahrt der Fischer in dieser Region zu verbessern. Bis jetzt bemüht sich Indonesien weiter darum, die Schwarzfischerei zu bekämpfen. Die Täter der Schwarzfischerei stammen auch aus den ASEAN-Ländern. In Bezug auf die Meeres- und Regionsgrenze verwickeln sich einige ASEAN-Länder in den Südchinasee-Konflikt. Bei der letzten ASEAN-Gipfelkonferenz führten die ASEAN-Länder intensive Erörterungen über die Umsetzung des Verhaltenskodex auf der Südchinasee. Der Konflikt auf der Südchinasee wird immer komplizierter, da China und die USA auch darin sich verwickeln. Außerdem ist Indonesien mit dem Drogenschmuggel über die anderen ASEAN-Länder noch sehr beschäftigt. Im Bereich der regionalen Wirtschaft hat die ASEAN den Beginn der ASEAN-Wirtschaftszone festgelegt, deren Umsetzung das Gleichgewicht zwischen den Mitgliedsländern betonen soll. Diese Frage ist letztlich eng mit dem Wohlstand der Menschen verwoben. Deshalb, was auch immer das Ergebnis auf dem ASEAN-Gipfel erreicht ist, das ultimative Ziel ist sicherlich gemeinsame Vorteile für das Wohlergehen der Menschen in jedem Mitgliedsland. Es ist sehr wichtig, wenn der Gipfel in Manila am Samstag stattfinden wird, wird Präsident Joko Widodo die Bedeutung des gemeinsamen Engagements unterstreichen. So muss jede Vereinbarung und Kooperationsprogramm auf das Interesse der Menschen oder auf die Menschen ausgerichtet sein. Soweit Kommentar.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, di Internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, presented Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurswellen 15.150, 9.525, 11.780 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
Liebe Hörer und Hörer der Stimme Indonesien, Wir treffen uns wieder beim Programm Vergangenheit und Gegenwart. Wir beziehen uns auf Ereignisse vom 28. April. Wir beginnen mit dem Datum vom 28. April 1949, an dem Khairil Anwar verstarb. Khairil Anwar ist unter dem Rufnamen Sibintang Jalang bekannt und war ein bekannter junger Dichter Indonesiens. Gemeinsam mit Asrul Sani und Rifai Apin wurde Khairil Anwar von H.B. Yasin als Vorkämpfer der Gruppe von Unfici und moderner Put Indonesiens bekannt. Er wurde in Medan, Nord-Sumatra geboren und war das einzige Kind des ehemaligen Bezirksleiters Indragiri Rio aus 50 Kota West-Sumatra. Es gibt da auch eine Familienverbindung mit Sultan Shahrir, dem ersten indonesischen Ministerpräsidenten. Der Name Khairil Anwar begann in der Literaturwelt bekannt zu werden, nachdem sein Schriftwerk im Jahre 1952 im Magazin Nisan veröffentlicht wurde. In jener Zeit war er erst 20 Jahre alt. Fast alle von Khairil Anwar geschriebenen Poesien handeln vom Tod. Seine Literaturwerke wurden in 3 Büchern veröffentlicht. Deru Campur Debu 1959, Kerikil Tajam Yang Terempas dan Yang Putus 1959, und 3 Menguak Takdir 1959, Azamlung der Poesien mit Asrul Sani und Rifai Apin. Liebe Zuhörer, willkommen nun zum 28. April 1965, an dem die US-amerikanische Regierung einen Militärangriff gegen die Dominikanische Republik startete, um die US-Staatsbürger in diesem Land zu schützen. Vorher hatte es einen Putschversuch gegen Präsident Juan Bosch mit der linken Linie durch das Militär gegeben, sodass sie ein Bruderkrieg zwischen der linken und rechten Linie, die von Amerika unterstützt wurde, entwickelte. Anfangs entsandte Amerika nur 1.500 Soldaten. Diese Zahl wurde schnell auf 40.000 Soldaten gesteigert. Durch die Einmischung der Organisaten der amerikanischen Staaten wurde der Krieg beendet und eine neue Regierung gegründet. Die USA zogen sich dann vom Gebiet der Dominikanischen Republik zurück. Liebe Zuhörer, wir beenden unser Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem Datum des 28. April 2001, an dem Dennis Tito als erster Tourist eine internationale Luftraumstation besuchte. Der Ingenieur ist Milliardär und die erste Persönlichkeit aus Amerika, die in den Weltraum mit einer Soyuz flog. Die touristische Reise fand vom 28. April bis zum 6. Mai 2001 statt und Tito zahlte 20 Millionen US-Dollar. Er war Gelehrter für Astronautik und Aeronautik an der Universität New York im Jahre 1962 und erhielt den Magistertitel im Maschinenbau vom Institut Polytechnik Rensselaer in Hartford, Connecticut. Nah, seine Reise im Luftraum berichtete der Nestiti am 24. Juli 2003 über seine Reise vor einigen Instituten für Wissenschaft, Technologie und Luftraum. Liebe Hörer und Hörer, das war unser Programm Vergangenheit und Gegenwart. Auf Wiederhören.
Sie können auch die Stimme Indonesiens über Audio-Streaming beim Website www.voi.co.id hören. Im Blickpunkt Analyse der Nachrichten und der täglichen Ereignisse.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserer Sendung im Blickpunkt zum Thema Indonesian Food die Inakraft 2017 Duri. Der indonesische Präsident Joko Widodo hat gestern die nationale Handwerkermesse Inakraft 2017 im Jakarta Convention Center eröffnet. Sie findet vom 26. bis zum 30. April statt und es sind etwa 1.400 in- und ausländische Pavillon zu besichtigen. Diese diesjährige Messe nimmt zum Thema Yogyakarta mit dem Konzept Ausgezeichnetes aus Yogyakarta und vom Smart Village zum globalen Markt. Bei der Eröffnung dieser Messe sagte Joko Widodo, dass die Handwerkerindustrie und die kreative Industrie Indonesiens sich rasch entwickelt hätten. Er zeigte sich optimistisch, dass die Zukunft Indonesiens sich in diesem Bereich zeigen werde, da er sich als sehr abwechslungsreich erweisen würde. Das betreffe vor allem das Handwerk, den Film, die Musik und die digitale Anwendung. Diese Kreativität soll aber weiterentwickelt werden. Inzwischen sagte der Handelsminister Enggar Tiasto Lukita, obwohl der Weltmarkt in diesem Jahr ein negatives Wachstum in Höhe von 12% erlebe, steigere sich der Handwerkssektor Indonesiens um 1,35% im Gesamtmarkt der Welt, im Wert von 46,8 Milliarden US-Dollar. Im Zufolge habe das Handelsministerium eine Zusammenarbeit zwischen den Designern und Unternehmen vermittelt. Dazu gehöre auch die Unterstützung der Handelsattaches in den Botschaften und Generalkonsulaten Indonesiens im Ausland für indonesische Produkte zu werben. Nach Angaben des Verbandes der Exporteure und Produzenten indonesischen Handwerker, ASEPHI, kommen 24,5% der Teilnehmer dieser Inakraft aus den Tourismusbüros, 8,7% der von Staatsbetrieben ausgebildeten Personen und 6,07% aus einigen Ländern wie unter anderem Myanmar, Japan, Pakistan, Polen und Indien. In diesem Jahr setzt die Inakraft sich zum Ziel, die Steigerung des Einzelhandels in Höhe von 10% bis 142 Milliarden Rupiah und des Handelskontaktes im Wert von 12 Millionen US-Dollar und der Käufer bis 200.000 aus verschiedenen Ländern wie unter anderem Ägypten, Japan, Singapur, Brasilien und Brunei Darussalam zu erreichen. Einige bei dieser diesjährigen Inakraft angebotenen Produkten sind Batik, Kleidung, Schmuckstücke und Handwerke. Das war unsere Sendung im Blickpunkt.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia di Internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta presented Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme. Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.125, 11.780 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
Hören Sie verschiedene Informationen über indonesische Kunst und Kultur im Programm Wunder Indonesiens.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesien, herzlich willkommen zu unserem Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir über die Touristenziele, die kulinarischen Reisen, Spezialitäten und Kultur berichten. In diesem heutigen Programm stellen wir die Tradition von Doa Lopi in West Nusa Tenggara vor. Sie können unsere Sendung auf der Kurzwelle 9525 kHz und über Livestreaming in www.pauoi.co.id hören. Viel Spaß beim Zuhören. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesien, Sangiang ist ein Dorf, das sich etwa 62 Kilometer nordöstlich von der Hauptstadt des Bezirks Bima, Rabah, in der Provinz West Nusa Tenggara befindet. Es liegt im Küstengebiet des Festlandes von Sumbawa und am Vulkan von Sangiangapi auf der Insel Sangiang. Ein großer Teil der auf dem Festland lebenden Dorfbewohner von Sangiang arbeiten im Ackerbau am Abhang des Vulkans. Die Landwirte bepflanzen dort Erdnüsse, Chili und Sesam. Dort züchten man auch Rinder und Wasserbüffel. Aber etwa 80% von den 4.000 Einwohnern Sangyangs arbeiten als Seemänner. Das Meer beziehen verbunden. Eine dieser ist Doa Lopi. Der Name stammt von der Sprache des Mbojo Volksstammes. Das Wort bedeutet Gebet um Sicherheit für das sich im Einsatz befindliche Boot zu bieten. Die Seeleute wohnen in den Gebieten von Dompu und Bima. Doa Lopi dient dazu, um Rettung und Sicherheit für Schiff und Boot zu bieten, da die Seemänner weit auf das Meer hinausfahren. Darüber hinaus wird das Gebet durchgeführt, damit die Bootbesitzer viele Segen und Einkommen bekommen. Die lokalen Bewohner sind davon überzeugt, dass das Beten unbedingt notwendig ist, dass sie schon Pech oder unerwünschte Sachen auf hoher See ereignen. Liebe Zuhörer, die althergebrachte Tradition von Doa Lopi wird ausgeübt seit die Vorfahren der Bima-Gesellschaft Sangiang bewohnen. Wichtig ist der Brauch, wenn ein neues Boot oder ein neues Schiff zum ersten Mal fährt oder wenn es Änderungen am alten Schiff wie einem neuen Farbanstrich oder eine neue Maschine oder Segel gibt. Die Boote in Sangiang sind Pinisis vom Typ Lamba oder Lambo mit kleinem und großem Mast. Lamba oder Lambo sind ein moderner Pinisi-Boote,
die mit Maschinen ausgestattet sind. Das originäre Pinisi-Boot heißt Palari, dessen Maß ist kleiner als das Lamba. Die Boote werden benutzt, um Fische zu fangen und landwirtschaftliche Produkte am Vulkan Sangiapi zu befördern. Darüber hinaus transportieren sie die Handelswaren zwischen den Regionen auf der Sumbawa-Insel und zwischen den Provinzen. Liebe Zuhörer, die stattfindende Prozession von Doa Lopi dauert nicht lange. Sie wird vom Religionsführer geleitet. Die Anwesenden lesen die Koranverse, preisen die Größe Allahs und sagen innerhalb einiger Minuten ein Dankgebet. Dann verteilen der Bootsbesitzer und ihre Familienangehörigen die Speisen, um sie gemeinsam zu sich zu nehmen. Nachdem die Prozession fertig ist, zieht der Schiffbesitzer den Anker ein. Dann fährt das Boot oder das Schiff in den Sangyang gewesen 10 Minuten herum. Für das Boot, das zum ersten Mal fährt, schlachtet der Bootbesitzer normalerweise eine Ziege oder ein Hähnchen. Die Ziege und das Hähnchen werden gekocht. Dann wird die Lobpreisung Allahs und das Dankesgebet, das sogenannte Barjanji, veranstaltet. Normalerweise wird dies mit Rhythmus oder Ton geäußert. Darüber hinaus wird die Geschichte des Propheten Muhammads vorgelesen. Danach wird ein gemeinsames Essen veranstaltet. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war Wunderbares Indonesien von der Stimme Indonesien in Jakarta. Wir treffen uns wieder zu unserem gleichen Programm in der nächsten Woche. Auf Wiederhören!
Das Programm Die Vielfalt Indonesiens ist ein Programm, das den Zuhörern vielfältige gegenwärtige Informationen über Indonesien präsentiert. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Dies und Das. Heute informieren wir Sie über die Bedeutung des traditionellen balinesischen Tanzes Kecak. Sie können unsere Sendung auf der Kurzwelle 9525 kHz. Sie können unsere Sendung auf der Kurzwelle 9525 kHz und auf Audiostream www.voi.co.id sowie bei Android über RRI World Service hören. Viel Spaß dabei! Liebe Hörerinnen und Hörer, die Bali-Insel ist sehr reich an Kunst und Kultur, was ein Anziehungspunkt für viele lokale und ausländische Touristen ist. Wenn die Touristen die Bali-Insel besuchen, sind sie daran interessiert, den traditionellen Tanz Kecak zu sehen. Er ist ein wunderschöner Tanz. Dutzende von Männern tanzen den Tanz. Sie sitzen kreisförmig in Reihen und tanzen in Begleitung im bestimmten Rhythmus. Sie rufen Ca auf, während sie ihre Arme heben. Dieser Tanz hat eine eigene Bedeutung. Im Allgemeinen stellt der Gezeitanz eine Erzählung vom Epos Ramayana dar, als eine Menge Affen unter der Leitung des weißen Affen Hanuman dem Ritter Rama im Kampf gegen den Riesen Ravana half. Liebe Hörerinnen und Hörer, die Tänzer heben die Arme und dies symbolisiert eine Flamme. Diese Flamme diente in der Erzählung dazu, die Frau von Rama, Sinta, vor dem Angriff Ravanas zu schützen. Rama benutzte die Flamme, da der böse Riese Ravana Angst vor Feuer hatte. Beim Gezeitanz gibt es außerdem moralische Lehren, die gezeigt werden, wie die Treue der Frau Sinta gegenüber ihrem Mann Rama. Oder die Treue des Adlers, der Sinta vor dem Angriff des Rieses Ravana helfen mochte und dabei seine Flügel opfert. Die Treue wird auch von einem Bruder Ravanas namens Kumbhakarna gezeigt. Obwohl er das Verhalten seines Bruders nicht mag, hilft er weiterhin im Königreich, um einen Krieg gegen die Truppen von Rama zu führen. Dies ist ein Beweis seiner Treue für seinen Staat. Im Ramayana-Epos wird Ravana als der böse, gierige und gefräßige Mann mit schlechtem Verhalten dargestellt. Er nimmt sogar sehr gern die Waren anderer Leute unter Zwang weg. Liebe Hörerinnen und Hörer, nach der Historie stammt der Gezeitanz vom Sahyang-Tanz ab. Normalerweise fungiert dieser Tanz als Mittel zur Krankheitsbeseitigung und zum Schutz der balinesischen Gesellschaft gegen die verdorbenen Kräfte. Der Tanz enthält viele philosophische und kulturelle Lehren. In religiöser Hinsicht glaubt die balinesische Gesellschaft, dass der Tanz als einer der rituellen Tänze zum Aufruf der Göttin Dewi Suprabha oder Tilota ist, um Krankheiten zu beseitigen. Die weiß-schwarze Philosophie im Ramayana-Epos macht die im Gezeitanz enthaltenen Lehren klarer. Das liegt daran, dass im Ramayana-Epos deutlich die guten und schlechten Sachen zu erkennen sind. Die Bewegung und der Klang im Gezeitanz sind einfacher und werden gleichzeitig und einheitlich durchgeführt, sodass dies eine wichtige Philosophie für die universelle Bruderschaft sein kann. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war dies und das. Auf Wiederhören.
Morgen, wir treffen uns wieder mit dem gleichen Programm, aber mit anderen Informationen über Indonesien.
Musikregenbogen, verschiedene Musikarten von der Stimme Indonesiens.
Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, RRI World Service. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musikregenbogen, in dem wir Ihnen traditionelle und moderne Musik aus Indonesien vorstellen. Dieses Mal möchten wir Ihnen einige Dangdutlieder vorstellen. Am Anfang unseres Programms hören Sie ein Lied von Siti Badriah mit dem Titel Berondong Tua. Gute Unterhaltung. Liebe Zuhörer, Sie hörten gerade Berondung Tua von Siti Badriah. Dieses Lied beschreibt Benommen in der Mitte von den Gesellschaften. Berondung ist im Umgangssprache für einen Junge. Dadurch bedeutet Berondung Tua, die Eltern, die wie Jugendstil sich benehmen. Liebe Zuhörer, ich stelle Ihnen das populärste Lied von Siti Badriah mit dem Titel Terong dicabein oder auf Deutsch Aubergine mit Chili. Viel Spaß beim Zuhören. Liebe Zuhörer, Wir danken Ihnen dafür, dass Sie nach unser Programm Musikregenbogen hören. Das Lied, das Sie gerade hörten, wurde von Siti Badria gesungen. Der Titel dieses Lied heißt Ein Name der Speise. In verschiedenen Gegenden in Indonesien kochte Aubergine mit Chili wird als das Essen, das in Indonesien beliebt ist. Trotzdem, das Lied Terong Dicabein ist bei den Dangdut-Musikliebhabern beliebt. Liebe Zuhörer, hören Sie nun ein Lied von Siti Badria mit dem Titel Suamiku kawin lagi oder auf Deutsch Mein Mann heiratet wieder. Gute Unterhaltung. Liebe Zuhörer, Siti Badria ist eine Dangdut-Sängerin populär mit der teuersten Bezahlung. Anfang ihrer Karriere war sie nur 25.000 Rupiah bezahlen. Jetzt hat sie ihre Karriere genießen. Liebe Zuhörer, zum Schluss hören Sie ein Lied von Siti Badria mit dem Titel Harapan Cinta oder auf Deutsch Liebeshoffnung. Auf Wiederhören.
Ku tak menentu berdebar, kancang makin bergetar dirimu. Sempurna di mataku cintamu, pas kena di hatiku.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15150 oder 95 und 11785 kHz oder Audio on Demand inde.voi.co.id hören.
Richten Sie Ihre Kritik und Meinungen in de.voi.co.id oder richten Sie Ihren Brief an Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat, Nummer 4-5 Jakarta, oder PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonesia. Außerdem vereinigen Sie sich mit uns im Facebook und im Twitter von Voice of Indonesia, VOI Indonesia.